So, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Spielmacher Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media in Kooperation mit Kreuz und Partners, dem unabhängigen Vermögensverwalter von Profis und Machern im Sport. Und jetzt die neuen Folgen, neue Saison. Die WM ist fast schon wieder alt und Geschichte. Jürgen Klopp ist da als großes Fußballpflaster und Heilsbringer zugleich. Und uns gehen die Fragen nicht aus und die Gäste schon mal gar nicht. Und wir freuen uns sehr, dass heute unser Gast Björn Gulden ist. Herzlich willkommen, Björn.
Danke.
Schön, dass du Zeit hast. Wir sind sozusagen bei dir zu Hause in dem Adidas Wohnzimmer. Sprechen gleich noch drüber, was das ist hier und was hier so passiert. Aber wir haben da hinten ja auch die Wand schon gesehen mit den ganzen Großen. Und wir wissen ja auch, deine Begeisterung zum Sport ist nach wie vor ungebrochen. Es ist dein Leben. Du hast quasi allen Großen die Hand geschüttelt, viele Begegnungen gehabt. Was war vielleicht die Begegnung, wo du sagst, die ist mir so im Kopf geblieben oder hängen geblieben? Das war die größte Persönlichkeit oder die spannendste Begegnung.
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das rein emotional war es Maradona, so ungefähr ein Jahr vor seinem Tod. Da war ich ja bei einer anderen Firma, wo er war, und er hat uns besucht. Und seine Verfassung war nicht super. Er war in meinem Büro und hat dann einen Ball gesehen. Und dann hat er den Ball hochgenommen und hat so von Schulter zu Schulter den hochgehalten. Das war ganz einfach so unglaublich zu sehen, was für Talent er hatte und was für Liebe er hatte für den Fußball. Und dann wusste man, in welche schlechte Verfassung er war. Das, glaube ich, war so der emotionalste Moment. Aber es war viele andere auch.
Ja, wollte ich gerade sagen, ist ja jetzt egal, ob Messi oder Kroos oder Billie Jean King, Beckham, Lamine Jamal, Zinedine Zidane. Also sind natürlich so ein bisschen durch dein Profil mal geflogen in den letzten Tagen zur Vorbereitung. Oder Messner oder Pharrell Williams, Samuel L. Jackson. Warum wird das, Jürgen Klopp natürlich, warum wird das nie normal, wenn man die Großen trifft?
Na, also was heißt, die sind ja nicht da, weil ich so cool bin. Wie zahlen die? Die sind ja Geschäftspartner von uns. Und das ist ja Teil von das Geschäft, dass die Menschen, die Einfluss haben im Markt, sodass wir mehr Ware verkaufen können, dass man dann auch einigermaßen eine persönliche Beziehung, finde ich auf jeden Fall. Und so pflege ich über WhatsApp oder SMS oder Telefon Kontakte mit sehr vielen, weil es ganz einfach dann einfacher ist, Dinge zu lösen, wenn Probleme entstehen. Und ich glaube, das ist so ein Teil von unserer Branche. Ich glaube, das Adidasler war auch so. Ich meine, du bist da für die Sportler und deine Partner, und so bin ich auch. Und ich liebe ja Sport, und wenn man dann auch Kontakt haben kann mit die, wo, sag mal, die Marke, sag mal, führen von einer Marketing-Art und Weise, und dass man die beim Sport, aber auch, sag mal, im normalen Leben treffen kann und einen Kontakt haben, ist es ja schön.
Warum sagen alle, Björn Gulden ist ein cooler Typ? Also die ich dann danach treffe sozusagen?
Na gut, also die, wo ich Geld bezahle, muss es ja sagen, schätze ich. Und dann glaube ich, dass ich bin bodenständiger Sportler und dass ich bin so wie die meisten Sportler, wenn die nicht einen öffentlichen Auftritt haben, dann sind sie alle so wie du und ich, und so sind wir halt. Weißt du, wenn du so alt bist, dann verstehst du, dass das Ziel ist ja nicht, dass alle dich mögen, sondern das Ziel ist ja, dass du so sein kannst, wie du bist, und dann genießen, was du tust, und hoffentlich auch eine gewisse Erfolg haben, da wo du arbeitest.
Wir erklären den Leuten, die uns zuschauen und zuhören, kurz, wo wir sind. Also sind hier im Headquarter von Adidas in Herzogenaurach, und das ist ein besonderer Raum. Da hängen ja schon ganz viele Fotos von ganz tollen Sportlern, also von Cerif, Messi, Trinity Rodman, Nick Woltemade und ganz viele. Da hinten der Raum, das ist der Raum, wo dann viele Menschen, die hier sind, ihre Verträge unterzeichnen sozusagen. Ne?
Also indirekt ist es wahrscheinlich der teuerste Raum, den wir haben. Das heißt in Englisch Brand Induction Raum. Das heißt, die, wo einen Vertrag mit uns unterschreiben, werden hier geführt mit ihren Agenten, Manager, Frauen, Freunden. Und man erklärt ihr dann die Marke und welche Pläne man hat mit denen. Und hoffentlich am Ende unterschreibt man dann einen Vertrag. Also das ist ja nicht so, dass alle unsere Partner hier unterschrieben werden, weil viele von den Athleten und Partnern sind ja nicht hier. Aber ich glaube schon, dass ein paar hundert Leute hier in ein Jahr durchgehen. Und es ist schön, ich meine, viel Geschichte, viel, was soll ich sagen, Geschichten in das Raum. Und hier kommen nicht alle rein.
Was war der teuerste, der unterschrieben hat für dich?
Oh, das darf ich ja nicht sagen. Aber also, es war ein paar dabei.
Ja, das glaube ich. Wir stellen dich kurz vor, alle kennen dich. Du warst ja netterweise auch schon mal bei uns zu Gast. Also bist jetzt Adidas-Chef, warst vorher Puma-Chef, Ex-BVB-Aufsichtsrat, Fußballprofi warst du auch, sportbegeistert, sehr sportliche Söhne.
Aber jetzt sitzt ihr alle in Europa. Einer ist bei AC Mailand in Milan, einer ist bei Red Bull und der dritte ist bei Aston Villa in England. So, die sind alle im Fußball.
Zuletzt haben wir ja gesprochen, das ist schon 3 Jahre her. Da warst du relativ neu bei den drei Streifen. Seitdem ist ja viel passiert. Jetzt bist du 44 Monate da und bist happy mit Adidas?
Ja. Ich glaube, dass die Zeit, die wir jetzt zusammen sind, die 3,5 Jahre, haben wir einiges erreicht. Ich meine, wir wachsen. Ich finde, dass wir haben sehr viele gute Produkte auf den Markt gebracht. Wir haben unfassbar gute Teams, nicht nur in Headquarters, sondern auch in die Länder. Und haben ja gerade eine Weltmeisterschaft hinter uns, die auch in meiner Meinung überragend war. Und bin sehr zufrieden, ein bisschen stolz.
Hast du den Vertrag gerade verlängert?
Ja, das auch. Aber Vertrag ist Vertrag. Ja. Die können mich ja rausschmeißen, wenn die wollen. Ich glaube, das ist nur ein Zeichen, dass wir gerade von der Aufsichtsrat und von Management, dass wir einigermaßen beide zufrieden sind.
Aber in 44 Monaten, da hatte Köln 5 Trainer, Schalke 6. Ja. Im Fußball geht es ein bisschen schneller.
Ja, ich weiß nicht, ob das immer richtig ist. Ich glaube, im Geschäft geht das nicht, weil ich glaube, eine gewisse Kontinuität im Geschäft brauchst du. Und ich glaube, auch da, wenn du sagen wir, public listed Firmen sieht, wechselt man vielleicht ein bisschen zu oft und im Fußball 100% zu oft. Aber das ist ja nicht meine Aufgabe. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Kontinuität in Führung von einem Verein. Und da glaube ich, ist Bayern München ein sehr gutes Beispiel. Fußballkompetenz und Sportkompetenz in das Geschäft, das ist nicht etwas, was man lernt in ein Jahr. Also ich glaube, die Empfehlung wäre sicherlich für viele Vereine, dass man ein bisschen Längen an Leute hält, dass man der Kompetenz auch hält.
Aber nochmal zu Adidas, Rekordumsatz, starkes Markenwachstum. Wann habt ihr oder wann hast du gemerkt, ihr seid jetzt wieder so richtig zurück? Also seid wieder da, ihr seid wieder auf dem richtigen Weg, ihr habt die Kraft dieser drei Streifen. Gab es da einen Moment?
Na gut, man muss nicht vergessen, dass Adidas hat jetzt fast 77 Jahre Geschichte. Und das, was wir nützen, ist ja nicht etwas, was du in 33 oder in 44 Monaten gemacht haben, sondern das ist ja akkumuliert 77 Jahre mit Awareness, mit Konzepten, mit Geschichten. Und es geht ja um das so gut wie möglich so nützen in die Heutetage. Und ich war nie in Zweifel, dass Adidas wieder zurückkommt. Die Frage ist nur, ob du dann als der Trainer oder Coach dann die Zeit kriegt. Und ich glaube, vor 3,5 Jahren, muss man nicht vergessen, da kam man aus Covid und Covid war für allen schwierig. Und ich glaube, wir haben vielleicht ein bisschen schneller die Dinge gedreht, ganz einfach, weil wir viele gute Sachen hier hatten, die wir noch nicht genützt haben. Und wie gesagt, sehr viele Talente. Und in einem Markt, der sehr volatil war, also wir haben ja Kriege, wir haben Konflikte, wir haben Tarif, wir haben ein sehr, sehr, sagen wir mal, diversifizierte Welt. Und ich glaube, wir haben dann, weil wir einen Wechsel hatten, geschafft, dann sehr schnell uns an diese Welt zu richten und hatte damit vielleicht einen Vorteil, dass wir diesen Shift hatten damals und nicht ein bisschen später wie unseren Hauptkonkurrenten. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg, die verschiedenen Märkte jetzt, ob das USA, Europa, China, Japan, Lateinamerika, was so 5, 6 Cluster sind, die unterschiedlich ist, dass wir die ein bisschen näher bedienen mit den Kunden als die anderen. Und dafür brauchst du gute Leute. Und es sollte vielleicht nicht überraschen, aber wir haben unfassbar gute Leute um die Welt.
Und wenn du auf der Welt unterwegs bist und an einem großen Adidas-Store vorbeigehst, dann gehst du rein und guckst?
Ja, klar. Nicht nur bei dir. Ich gehe in alle Läden rein, auch von der Konkurrenz. Ich glaube, dass, also wir sind alte Shoe-Dogs, das heißt, auf einen Flughafen guckst du auf die Füße, auf die Straße guckst du auf deine Füße. Und wenn du unterwegs bist, gehst du in die Verkaufsstellen und tagsüber bist du auf die verschiedenen Websites. Ich glaube, das liegt so in die Neugier von was los ist. Aber wenn ich in einer Stadt bin oder ein Land bin, bin ich immer in unseren Läden, immer.
Kennen die dich? Oder hängt da irgendwo so ein kleines Bild von dir, wenn die wissen, Björn Gulden kommt? Dann
ja, das kommt da, wo ich bin. Ich glaube, dass wenn die Leute die Möglichkeit haben, dann werden sie die Leute warnen. Ne? Dann heißt, dann rufen sie an und sagen, pass mal auf, der ist in die Nähe. Und das sieht man ja sofort, wenn das so ist. Aber nicht immer, ich meine, weil nicht immer wissen sie, wo ich bin. Aber da, also unsere Läden sehen überragend aus. Ich glaube auch, dass Leute, die in den Handel arbeiten bei uns, sind super motivierte Leute, die Spaß haben und stolz ist, für die das zu arbeiten. So, da habe ich sehr, sehr wenige schlechte Erfahrungen gemacht.
Da gibt es natürlich auch den Ball zu kaufen, Torfabrik.
Ja.
Der kommt da jetzt zum Einsatz in der Bundesliga. Wie lange dauert das? Vielleicht kannst du es ganz kurz beschreiben für die Leute, die sich vielleicht denken, also ein Ball, dann wird er ein bisschen umgemalt und dann ist im halben Jahr das neue Modell fertig. Wie lange dauert das, bis so ein Ball perfekt ist aus deiner Sicht?
Na gut, das ist ja keine einfache Frage, weil die Entwicklung von Bälle hat ja damit zu tun, welche Technologien benutzt du. Und das hat mit dem Shape von den Panels, das hat mit das Material und dann am Ende kommt ja das Druck, was die Leute sehen. So diesen Ball ist vom Panel her gar nicht so alt, aber die Struktur ist älter. Also das ist ja die gleiche Struktur, die wir jetzt zum Beispiel in der Weltmeisterschaft hatten. Und das Druck ist ja neu. Aber das Spannende ist ja immer, dass du kannst ja den gleichen Ball machen mit verschiedenen Drücken und dann beschweren sich Leute, dass die unterschiedlich ist, obwohl die nicht unterschiedlich ist. Und diesen Ball, habe ich gehört von Spielern, fliegt sehr, sehr schnell. So vielleicht kriegen wir viele Weitschüsse als Tore und Chancen dieses Jahr. Und dann sagen einige, der ist sehr hart, wenn er jemanden trifft, was ja auch dazu führt vielleicht, dass die Verteidigerin ein bisschen auf dem Weg geht. So, das hört sich so aus, dass es wird ein Ball, der viele Tore macht. Und das ist ja ein bisschen Sinn der Sache.
Ja, aber wie ist das denn mit den Kritikern? Also dem einen ist er zu schnell, der nächste sagt, der fliegt um die Kurve oder was auch immer, oder er flattert. Oder es gibt ja immer Leute, die irgendwas
beanstanden. Also erstmal ist ja der Ball wird ja geprüft, ohne dass Menschen dabei ist, wenn es geht um die Flugbahn. Ne? Das heißt, der Roboter und Messungen zeigt ja, ob der Ball flattert oder nicht. So die meiste Flatterung ist ja etwas, was Leute denken. Ne?
Ich habe gelesen, 99,4% neutrales Ballverhalten.
Das hört sich ja gut aus.
Ja.
aber die Torwärter sind ja die, die sich am meisten beschweren. Und ich kann nur alle versichern, dass dieser Ball ist nicht schlechter als was in der WM war. Also von alles, was man messen kann. Und in der Weltmeisterschaft, glaube ich, waren die Bälle ganz gut. Auf jeden Fall für Norwegen. Vielleicht nicht für euch in Deutschland, aber in Norwegen war es gut. so, das wird ein guter Ball. Und ich glaube, das wird auch ein sehr guter Bundesliga.
Daneben ist ja noch der Finalball der WM. Ne?
Ja.
Der ist unterschrieben von Zidane.
Ja.
Unter anderem?
Ja.
Wer bringt den dann mit nach Hause? Hast du den dann im Handgepäck, damit er nicht verloren geht? Oder wie funktioniert das?
Na gut, also wir hatten so 4, 5 Bälle, wo einige von die zweimal Celebrities unterschrieben haben. Gerade wer den Ball getragen hat, weiß ich nicht. Aber wir hatten ja viel Equipment in den USA. So, da gingen ja viele Container mit Equipment auch zurück. Weil das war ja für uns ein unfassbar großes, Event. Wir waren ja nicht nur in den USA, sondern auch in Mexiko, Kanada. Und wir haben ja da hunderte von Leuten, die beschäftigt ist, den Event, die Mannschaften zu unterstützen, Gäste zu betreuen, Activation zu haben. Ich glaube, wir hatten allein in New York 250.000 Leute, die unseren Home of Soccer besucht haben. Und so da waren viele Leute, die den Ball tragen könnten. Wer jetzt die Ehre hatte, den Ball, das weiß ich wirklich nicht.
Gut, Zinedine Zidane ist natürlich auch ein ganz großer des Fußballs. Und wenn du so einen hast mit Unterschrift, deswegen liegen da auch weiße Handschuhe. Der darf nur mit Handschuhen eingezeichnet
werden. Das ist ein bisschen Gimmick. Du darfst
nicht. Ich weiß nicht. Bloß auf jeden Fall mit Handschuhen. Also deine Mitarbeiter haben den auch nur mit Handschuhen hier reingetragen. Ja, das hab ich eben noch gesehen. Ihr seid jetzt offizieller Zukunftspartner der DFL, auch mit dem Ball, mit der Unterschrift. Kannst du uns ein bisschen erklären, was das heißt, offizieller Zukunftspartner?
Na gut, wir haben ja lange mit DFL gesprochen, wie enge miteinander arbeiten kann. Eines ist das tägliche Brot, sage ich, wie die Bundesliga dann jede Saison ist, so wie diese Saison, wo wir Ball und Activations und Marketing gemeinsam machen. Und dann, glaube ich, eine Riesenaufgabe, die wir zusammen haben, ist, wie können wir den Bundesliga im Ausland besser vermarkten. Ich glaube, dass die Auslandsvermarktung von das Produkt Bundesliga hat Riesenpotenzial und wir sind ja vertreten in fast 200 Ländern und können da gemeinsam, glaube ich, mehr erreichen als eine Bundesliga alleine. Und so haben wir ja auch, sagen wir mal, ein langfristiges Darlehen gegeben, sodass man Finanzkräfte hat, sagen wir mal, um zu investieren. Und gut, jetzt haben wir gerade angefangen, aber ich sehe, dass die Interessen von Adidas und die Bundesliga sehr, sehr groß ist gemeinsam. Und ich glaube, wir können da auch ganz schnell auch einen Unterschied machen. Mhm. Wissen Sie, wir haben ein Geschäft zum Beispiel in China, der explodiert. Das Produkt Bundesliga in China ist nicht so vermarktet, wie man vielleicht denkt. Ich meine, da sind alle irgendwie an der Premier League. Und da, glaube ich, mit der Qualität von wie der Bundesliga jetzt ist und mit die Kraft, die wir haben, können wir sehr viele Dinge erreichen. Und ja, ich meine, das ist eigentlich eine natürliche Kooperation zwischen einer Marke wie uns und die Bundesliga.
Wie wichtig ist das, dass die Bundesliga mit dem Adidas-Spiel bald spielt?
Ja, das kann ich so nicht messen. Ich meine, wissen Sie, unsere Branche ist so, dass 50% ist emotional, das kann man nicht so messen. Und der andere Teil ist dann rationell, das kann man mit Modellen messen. Und die Wichtigkeit, glaube ich, dass jetzt ist, dass wir versuchen, das Gleiche wie Adidas damals, dass wir sichtbar sind im Sport. Das ist in die großen kommerziellen Sportarten wie Fußball oder Basketball oder Laufen, aber auch in kleine lokale Sportarten, sodass man in jedes Land, wo man ist, sagt, Adidas ist eine Sportmarke. Und dass man das nützt dann wieder, um, sagen wir mal, Performance-Produkte und modische Produkte zu vermarkten. Und so kann man nicht alleine messen, einen isolierten Ding, sondern in Summe finden wir, dass wir langsam wieder die Sichtbarkeit haben, die Adidas verdient. Und dass wir dann auch Persönlichkeit haben in Sport und Mode und Musik, die dann, sagen wir mal, den Markenbegehrlichkeit dann stärkt und die dazu führt, dass am Ende auch Leute unsere Produkte kaufen. Weil am Ende ist ja das Ziel. Und da ist sicherlich Bundesliga ein Teil von, sagen wir mal, die Authentizität von der Marke. Aber der Bundesliga nur zu sponsern und keine Mannschaften zu haben, die da spielt und keine Spiele, das wäre dann auch wieder nichts. Ich sage immer, auf die Bande kann jemand, kann alle, aber auf dem Platz kann nur die, wo, sag mal, auch investiert in das Produkt. Und das ist ja auch so, wenn du Bundesliga jetzt siehst, vor ein paar Jahren hat Adidas nur eine Mannschaft, Bayern München. Ich meine, mittlerweile haben wir 5, 6. Und das ist so ein bisschen wieder das alte, neue Philosophie, dass es geht nicht nur um den Gewinner zu haben, sondern es geht auch um eine gewisse Breite und Sichtbarkeit zu haben, sodass es der Kredibilität ist da.
Also das Aus der Nationalmannschaft bei der WM, ihr seid ja noch bis Ende des Jahres offiziell Ausrüster, dann wechselt das ja die Partnerschaft des DFBs. Spielt das früher aus irgendeine Rolle in Überlegungen, was bedeutet das für Adidas, was bedeutet das für Trikotverkäufe, ja, was bedeutet das vielleicht für den neuen Partner, also dass alles nicht so ist im deutschen Fußball oder bei der Nationalmannschaft, wie die Leute sich das vorstellen?
Na gut, also die Mathe ist ja so, dass je länger eine Mannschaft im Turnier wird, je mehr verkaufst du von die Mannschaft. Jetzt hatten wir das Glück, dass wir nicht abhängig waren nur von Deutschland, sondern wir hatten ja beide Mannschaften in das Endspiel und Spanien.
Ich meine, die Trikots da hinten hinter dir.
Ja, Spanien und Argentina hat sich dann weiterverkauft, länger als die Deutsche. Und klar, hätte Deutschland im Endspiel gegangen wäre, hätten wir noch mehr deutsche Trikots verkauft. Ich meine, die Mathe ist einfach. Auf die andere Seite ist es so, dass wir hatten eine Weltmeisterschaft, da ging nicht nur um Trikots. Und vergiss nicht, wir hatten 14 Mannschaften in das Turnier. Und das war kommerziell, weil es auch in USA, Mexiko und du kannst Kanada dazu addieren, aber USA und Mexiko waren zwei Länder, wo das Merchandising durch die Decke ging. Und mit Mannschaften, also glaube es oder nicht, aber Mexiko hat am meisten Trikots verkauft. Dann kam Argentina und für uns und dann Deutschland als Dritte. Und generell war es so, dass, weil es mehr Mannschaften war, war der Interesse von der Turnier kommerziell auch viel größer als davor. Also ein kleiner Land wie Norwegen, weil Norwegen weit war im Turnier, haben viele Norweger dann auch Argentina oder Mexiko oder sogar Deutschland gekauft, weil die Interesse da waren. So klar, also ein früher Ausscheiden von Deutschland war nicht gut, aber wir hatten trotzdem einen sehr guten Abverkauf und eine sehr gute Vermarktung von DFB vor das Turnier und während das Turnier. Und jetzt glaube ich, weil Kloppo jetzt zurückkommt und einen Neuanfang, wird auch die Interesse jetzt im September riesengroß sein.
Gibt es nochmal ein neues Trikot?
Ja, es gibt ein neues Abschiedstrikot, der dann kommt zur Nations League.
Kannst du uns ein bisschen was sagen, wie das aussieht?
Nein.
Das ist dann das Letzte sozusagen.
Nein, ja.
Hat das was mit Jürgen Klopp zu tun, dass der jetzt auch, der ist ja auch bei euch, ja?
Also erstmal, ich kenne Kloppo seit langem. Ich war ja auch im Aufsichtsrat von Dortmund, als er da war. Überragender Trainer, überragender Typ. Und dass er das jetzt als Verantwortung nimmt, muss man Respekt geben, weil da hat er sicherlich nicht nötig. Und ich bin 100% sicher, dass die Stimmung jetzt von Nations League, ich glaube, die spielen gegen Holland das erste Spiel, das wird sensationell sein. Und da werden wir auch sicherlich, sagen wir, das unterstützen. Die machen ja auch ihre Trainingslager hier wieder im Headquarter, im Homeground. Und wir werden sicherlich auch mit Kloppo Dinge tun, ohne dass wir jetzt ihm irgendwie in die Wege gehen, weil er so sich ja fokussieren auf die richtige Kader und die ihm Stimmung zu schaffen. Und da bin ich auch überzeugt, das schafft er auch.
Wie oft hast du mit ihm telefoniert, seit er Trainer ist, seit er Bundestrainer ist?
Na gut, wir waren ja oftest in Kontakt am Turnier. Wir haben ja sogar angefangen zusammen vor das Turnier in Mexiko. Und dann im Laufe des Turniers haben wir uns ja öfters getroffen. Er hat ja Basis gehabt in New York und wir waren ja auch öfters in New York. Und mein Sohn hat ja mit ihm auch gearbeitet bei Red Bull. So, ich habe auch öfters Kontakt mit ihm.
Spielst du Paddle auch mit ihm oder
gegen ihn? Ja, ja, gegen ihn.
Und mit Martin Demichelis habt ihr auch schon gespielt?
Nee, ich nicht. Aber ich glaube, die schon, ich nicht. Demichelis war ja auch auf Mallorca. So.
Ja, ja,
aber ich habe nicht mit Demichelis gespielt.
Hat er viel Talent beim Paddle, Jürgen Klopp?
Ey, Kloppo ist ein Kämpfer und ein früherer Bundesligaspieler. Klar hat er Talent im Paddle.
Aber lass uns noch mal kurz zurückgehen zu der Geschichte mit Adidas und Nike. Es gab ja in New Jersey diese Geschichte, wo Jamal Musiala mit einem verpixelten Trikot als großes Konterfei auf einem Riesenschiff da langfuhr. Eben New Jersey, ist ja klar, dieser Zusammenhang. Hat dich das geärgert, diese Aktion?
Nee, also ich fand, das war nur so, ich habe das nicht verstanden, warum. Also erstmal war es mitten im Turnier und Deutschland war noch im Turnier. Und ich meine, das tut mir jetzt echt leid, was mit Musiala passiert ist, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, das wird schnell gesund. Und dann ein Spieler zu nützen mitten im Turnier, der gerade zurückkommt für so ein Guerilla-Ding, war ein bisschen überraschend. Dass ein verpixelter Trikot ist, weiß-schwarz, muss man da nicht machen. Und was mich so ein bisschen gewundert war, das musste ja das Ziel sein damals für DFB und für uns, dass wir so viele deutsche Trikots verkaufen wie möglich. So, ich glaube, wir haben ein bisschen geschmunzelt, weil ich habe ja das Message verstanden, aber das Ziel habe ich immer noch nicht verstanden. Aber da müssen Sie mit den Leuten beim DFB reden, weil ich glaube, wenn wir Überbestände haben, wenn der Vertrag zu Ende ist, können wir ja diskutieren, warum wir das gemacht haben. Weil das habe ich nicht so 100% verstanden. Aber nee, verärgert war ich nicht, weil das hat er für uns, also wir haben nicht ein Trikot weniger verkauft, weil man das gemacht hat. So.
Was ist denn schwerer, die deutsche Nationalmannschaft wieder zu drehen zum Guten oder Adidas wieder dahin zu führen, wo sie jetzt wieder sind?
Ach, Deutschland wieder in die Spitze zu führen, 100%. Ich glaube, dass heutzutage eine Nationalmannschaft wieder aufzubauen, der Weltspitze ist, so wie man damals war, in 90 zum Beispiel, wo man klar die beste Mannschaft ist, der Konkurrenz von sagen wir mal, der Entwicklung von Talent und der Fußball ist so weit gekommen, ist viel schwieriger. Also ich kann die Weltmeisterschaft summieren in meiner Wörter, dann verstehst du. Also für mich hatte Frankreich die beste Spieler. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es war fast 100 Spieler in die verschiedenen Nationalmannschaften, die in Frankreich geboren bin und die für andere Mannschaften spielen und die meisten um Paris. Das sagt ein bisschen über die Talente. Spanien hatte bei Weitem das beste Mannschaft. Ich meine, wenn man das Spiel Spanien gegen Frankreich sieht, muss das irgendwie eine von den besten Mannschaftsleistungen sein jemals. Argentina hatte für mich die beste Attitüde, wenn es geht, um für sein Land und von Messi zu kämpfen. Und Norwegen hat am meisten Spaß gemacht. Und ich nenne dann Deutschland gar nicht, weil ich glaube, dass Deutschland war für uns Nicht-Deutsche gar nicht irgendwie relevant, so wie die gespielt haben, weil das war nicht gut. Das muss man auch ehrlich so sagen.
Bist du denn mitgerudert mit den
Ach, Norwegen? Ich rudere immer noch.
Ja?
Ich glaube, dass der norwegische Kader vor der Weltmeisterschaft hat der König live im Fernsehen annonciert. Ja? Hier sind die ausgewählten Männer, die für uns kämpfen. Der König, des 82, das erzählt so ein bisschen die Wichtigkeit. Das ganze norwegische Parlament, was auch so wie in Deutschland einigen sich über gar nichts, hat gemeinsam gerudert in Tacht, um zu zeigen, dass die Mannschaft unterstützt. Und Norwegen war ja 28 Jahre nicht dabei. Und das sieht man, was für eine Teilnahme in einer Weltmeisterschaft in einem Land macht. Ich meine, ihr Deutschen sind ja immer dabei. So ist einfach zu sagen, nicht so viele Mannschaften, weil die Qualität geht nach unten und so. Aber für kleine Länder überhaupt dabei zu sein, gibt so einen Schub. Und ich glaube, wenn man die 100, 200.000 Norweger sieht, die dann gefeiert haben nach das Brasilsieg in Oslo vor das Schloss, und der Prinz von Norwegen, der Kronprinz, kommt runter und ist mittendrin. Ich meine, das ist schon sehr, sehr emotional. Und das, glaube ich, kann nur der Sport und speziell nur der Fußball machen. Das ist schon einmalig.
Mhm. Jetzt haben wir ja keinen König in Deutschland, also müsste das
viele, nächste, oder?
Ja, viele Könige. Müsste Friedrich Merz als beim nächsten Mal den Kader verkünden.
Ja, sozusagen. Das kann sein. Ihr habt ja einen Präsidenten, der kann das ja machen. Ja. Aber
Vielleicht fehlt uns einfach die Attitüde der Norweger.
No, aber weißt du, wir zelebrieren ja am meisten, wir gewinnen ja in Langlauf und Biathlon und Sportarten, wo wir einen Vorteil haben wegen Schnee und so. Aber im Fußball Brasil zu schlagen mit 65% Ballbesitz, das ist schon eine Gänsehaut. Also ich glaube, das wird jeder Norweger von den Rest seines Lebens erinnern. Und das zeigt nur wieder das Power von Fußball. Also unfassbar.
Jürgen Klopp hat gesagt, vielleicht fehlt uns nur ein Haaland zur Weltklasse.
Ja gut, ich glaube, bei jeder Mannschaft der Welt fehlt ein Haaland, wenn du ehrlich bist. Die Kombination von Kraft und Technik und irgendwie Persönlichkeit, die er bringt, ist schon einmalig. Und ja, aber der bleibt Norweger, oder? Das ist ja das Problem von Klopp, jetzt kann er nichts kaufen. Er muss ja das nehmen, was da ist, aber er wird sicherlich die Talente finden. So.
Hast du einen engen Draht zu den Haalands immer noch?
Ja, also zum Vater. Ich habe ja mit ihm gespielt. Ja. Und zu Erling, er hat heute Morgen mir getextet. Ne, wir haben guten Kontakt. Also ich habe ja für den Verein gespielt damals, wo die ja kommen, Brüne. Mhm. Bin sogar norwegischer Meister mit dem Verein, 87. Und die sind, wie alle, wie Norweger, die im Sport irgendwie tätig, haben wir ein Netzwerk, wo wir, einander helfen, wenn etwas ist und Kontakt haben. So, ja, das ist ein enges Verhältnis.
Also du würdest ihm auch ein paar Adidas-Schuhe schicken?
Ja, das habe ich aber verloren, weil der ist ja zu Nike gewechselt, als ich in die andere Marke war. Und das ist so, dass da muss man aufpassen, dass man die Dinge nicht wechseln. Der hat einen Vertrag unterschrieben und ich versuche ihn nicht dann irgendwie wegzukriegen.
So. Mhm. Aber jetzt bist du ja jemand, der viele Menschen führt und natürlich auch ab und zu mit Enttäuschung umgehen muss oder auch mit Menschen umgehen muss, die enttäuscht sind, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie sie es erhofft haben. Wenn du Julian Nagelsmann gesehen hast und ihn agieren hast sehen bei der WM und auch danach diese große Enttäuschung. Kannst du das nachvollziehen, dass es nicht funktioniert hat?
Na gut, erstmal ist es ja so, dass nachher ist alles schlauer. Also ich habe ja Nagelsmann erlebt als der populärste Trainer Deutschland.
Die waren ja auch hier bei euch im Trainingslager.
Ja, aber auch vorher, ich meine, als ich bei BVB war, ich glaube, jeder Verein in Deutschland wollte ihn als Trainer. Der war ja der Wundertrainer erstmal in Hoffenheim und dann in Leipzig und dann bei Bayern und der Nationalmannschaft. So, man kann ja nicht etwas, was so gut war, plötzlich sagen, alles ist schlecht. So, ich glaube, die Ursache für den Misserfolg liegt ja viel, viel breiter und tiefer und länger, als das nur an Nagelsmann zu hängen. Und auch die Stimmung, die ich gesehen habe beim DFB, die waren ja öfter, sie war immer super. Also wenn du in Homeground waren und die Spieler saßen da rum oder haben Karten gespielt oder Fernsehen geguckt oder Training. Also man kann ja nicht sagen, dass die Stimmung schlecht war. Was dann in den USA los war, das weiß ich nicht, weil wir waren ja nicht so nah an der Mannschaft. Aber das ist halt so. Ich meine, ab und zu hat man, was weiß ich, Turniere oder eine Zeitschiene, wo die Dinge nicht zusammenpassen, aus welchem Grund auch immer. Und ich meine, für mich, ich kenne ja auch Nagelsmann gut, hat es mir echt leid getan, weil dass er ein guter Trainer ist, brauchen wir ja nicht diskutieren. Und das hat ja dieses Mal dann nicht geklappt. Und gut, dann ist ja die Presse so, wie die ist in Deutschland, dann ist ja alles falsch und jetzt ist ja bei Kloppo alles richtig. Ja, so ist es ja bei uns allen, dass man wird schnell gelobt und dann wird man wieder schnell runtergeholt. Und so ist ja das Medienlandschaft.
Ich muss noch einen kurzen Einschub machen, weil du ja gerade diese Geschichte mit Haaland, dass er einen anderen Ausrüster hat, ist ja klar. Aber was ist mit Kylian Mbappé? Da habe ich gelesen, der wechselt den Ausrüster. Kriegt er 3 Streifen?
Also nicht, was ich weiß. Also was ich weiß, ist, dass sein Vertrag ausgelaufen und sein Management jetzt mit mir spricht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er bei uns landet, ist sehr gering, weil für mich ist Mbappé so ein Spieler, der immer bei Nike war. Das ist immer sehr schwierig, jemanden zu nehmen, der über lange, lange Zeit mit einer Marke und dann übernehmen. Ich habe es bei Puma einmal gemacht mit Neymar, das hat da funktioniert. Aber wenn man jetzt das Roster von uns sieht, sind wir so gut abgedeckt, dass jetzt einmal ein Riesenfokus auf Mbappé wäre für uns ganz einfach falsch. Ich glaube, ich kann mit sehr großer Sicherheit sagen, dass er wird nicht in 3 Streifen spielen.
Hm. Wen hättest du denn gerne noch in 3 Streifen?
Haaland. also ich habe gesehen, dass Leute hast es auch geschrieben. Ich fand in die Bundesliga letztes Jahr Oli sehr überragend. Der hat ja keinen Vertrag, der braucht ja keinen zurzeit. Den hätte ich gerne gehabt. Aber sonst sind es wie mit, Messi in sein Alter. Als Persönlichkeit und als der beste Spieler vielleicht überhaupt, auf jeden Fall neben Maradona und Pelé. Jetzt haben wir Lamine Yamal. Wir hatten die Hälfte von der spanischen Mannschaft, die gewonnen hat. Wir sind gut abgedeckt. Wichtig ist, dass wir in unseren Scoutings einmal die Jungen haben, die nachkommen. Und nicht unbedingt, dass wir irgendwie einen Star, der schon etwas spielt, wechselt. Es ist besser, du kriegst die, wenn die 14, 15 ist und die sind wirklich bei der Seele, bei deiner Marke dabei, so wie Messi zum Beispiel oder Lamine. Das ist besser, als irgendwie einen Wechsel zu machen, wenn Leute 5, 26 sind.
Mhm. Politische Frage, würde Friedrich Merz von dir einen Adidas-Vertrag bekommen?
Vertrag nicht, aber Produkte schon. Ich habe auch versucht, ihm eine Jacke zu geben, eine spezielle Jacke, als wir in China waren, aber weißt du, Compliance, der hat er nicht angenommen. So, der ist nicht offen für einen Sportvertrag.
Gianni Infantino, FIFA war ja ein Riesenthema logischerweise in den letzten Wochen. Auch der Versuch, Teile des ganzen Geschäfts zu veräußern, ist alles rauf und runter diskutiert worden. Der spielt ab und zu Fußball, Gianni Infantino. Und wenn man ihn sieht und googelt, hat er ausschließlich Adidas-Trikots an. Hättest du dann lieber, dass er vielleicht eine andere Marke tragen würde?
Nein, also alle sollen ja mit Adidas spielen. Das ist ja das natürliche Wahl für jeden, der Fußball spielt. Und Infantino, Chef von FIFA, klar spielt dann mit Adidas-Produkten. Da gibt's gar keine Wahl. Infantino, ich schätze ja, dass da kommt eine Frage danach. Also erstmal muss ich FIFA und Infantino loben für eine überragende Weltmeisterschaft. Ich finde viel Kritik vor die Weltmeisterschaft war nicht berechtigt. Die Stadien waren voll, die Stimmung war gut, da rein und rausreißen war kein Problem. Diese Kritik, dass zu viele Mannschaften, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Ich fand auch die Regeln mit, wenige Sekunden für Einwurf, schnellere Auswechslungen, alle diese Dinge fand ich toll. Ich fand sogar, dass die Zeremonien vor die Spielen mit den Flaggen und nicht nur die 11, die auf dem Rasen, sondern das ganze Kader fand ich auch gut. Halbzeitshow können wir immer wieder diskutieren, ist es gut oder schlecht, aber Endspiel fand ich was nicht so schlecht.
Bleiben wir nochmal bei den Testimonials. Timothy Chalamet hat ja so eine überragende Kampagne gemacht. Backyard Legends, die Millionen von Leuten geschaut haben, wo ja alle eure Stars in einem Clip waren. Jetzt fragen wir uns, waren die eigentlich mal alle zusammen am gleichen Ort oder waren die hintereinander?
Also erstmal war das ja nicht eine Kampagne von Timothy Chalamet. Das war ja, er war von Teil davon.
Ja, ja.
Und alle unsere Stars waren auch nicht dabei, aber die Geschichte war ja gemeint, dass man zu dieser Weltmeisterschaft wieder versucht, ein bisschen zu erklären, wie wir, sag mal, Fußball erlebt haben. Auch Timothy, weil der hat ja auch viel in die Straße gekickt, sodass man wieder diesen guten Gefühl bei Fußball, dass man in die Straße oder auf die Wiese spielt und dass man diese, sag mal, Gefühle, die nicht nur um Gewinnen und dieser, was soll ich sagen, Star-Ensemble präsentiert in die Gewinn für eine Mannschaft oder eine Föderation, sondern auf die Straße, so wie es einmal war. Und ich fand, die Kampagne war total richtig für das Message. Und wir haben ja viele Persönlichkeiten, die dann von Musik, du hast wahrscheinlich gesehen, Bad Bunny war ja auch dabei, Messi war dabei, Spieler wie Beckham und Del Piero und so von den alten Zeiten war dabei, Zidane war dabei. Und die meisten waren tatsächlich da gleichzeitig. Und das Ganze, abgesehen von, ich glaube, einen Schnitt, wo wir die älteren Spieler verjüngert haben, da haben wir AI benutzt. Sonst war das wirklich die und das war auch richtigen Shot. So, das war eine große Produktion, die, ich glaube, auch sehr gut ankam. Und wo wir super stolz waren, dass wir es so gemacht haben und dass alle, auch Timothy, sehr viel Spaß hatten und stolz waren, in so etwas dabei zu sein, weil das ist ja auch nicht sein tägliches Brot. Und ich glaube, da kommt auch mehr in die Zukunft.
Aber wie lange muss man das denn planen, damit man die jetzt da auftauchen, möglichst alle zusammen an einem Ort hat? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, A muss man planen, B kostet ein bisschen Geld. Aber jetzt die Vorlaufzeit für so eine Kampagne war ja fast ein Jahr. Und wie gesagt, da gab es genug Zeit, um das zu organisieren. Ja, das hat ja auch gut geklappt.
Was kostet so ein Ding?
Das kann ich dir nicht sagen, aber wir haben ja einige hundert Millionen reingesteckt in die Vermarktung von die Weltmeisterschaft. Ich glaube, wir haben auch öffentlich gesagt, dass die Mehrinvestition im Marketing alleine in das zweite Quartal war 212 Millionen. Und das Gesamtsumme an Investitionen in Weltmeisterschaft, wenn er alles sieht, ist sogar viel mehr als das. So die Weltmeisterschaft ist eine Plattform für die Vermarktung von unserer Marke weit über den Fußball heraus. So ein Riesenteil von der Activation war diese WM. Und nicht nur um Fußball zu verkaufen, sondern die Marke zu vermarkten.
Nochmal zurück zu dieser Kampagne, das war ja dieses Fußballglück, ne? Also Fußball im Käfig, ja. Ne? Wir alle zusammen irgendwie, das hast du ja eben schon angesprochen. Fehlt das Deutschland so ein bisschen, dieser Weg von klein mit Zusammenhalt und also das ist ja viel Fußballromantik oder Sportromantik, was da so durchkommt. Haben wir davon genug wieder oder kann man das wieder ein bisschen anschieben mit so einem Spot?
Na gut, ich glaube, dass wir Erwachsene und ältere Leute haben die Verantwortung, die Kinder wieder die Möglichkeit haben, Sport zu machen. Und nicht nur in organisierter Form, dass der Trainer da steht mit Stoppuhr, aber dass man wieder sieht, dass die Freizeit und Infrastruktur für Sport wichtig ist. Da glaube ich schon, aus eigener Erfahrung, als ich nach Deutschland kam, erst einmal so fast Anfang, Mitte der 80er Jahre war Deutschland Vorzeige, wenn es ging um Infrastruktur. Hallenbader, was weiß ich, Sporthallen, Stützpunkte, Rasenplätze und so. Und wenn man dann die letzten 20 Jahre sieht, ist die Entwicklung in Deutschland gestoppt und andere sind weitergekommen. So, ich glaube schon, dass er Nachholbedarf ist in Deutschland, wenn es geht um Infrastruktur für Sport. Wenn es geht um die Entwicklung von den Talenten, haben wir gerade gesagt, dass wenn man zu Paris geht, sieht man ja diese Clustern von, sagen wir mal, City-Teile, wo sehr viele Kinder Fußball oder Basketball spielen und der Ball ist immer dabei und man spielt, sagen wir mal, unorganisiert. Und ich glaube, da ist Länder wie Frankreich und speziell jetzt Paris, wo jetzt gerade der Fußballkultur so talentmäßig kommt, glaube ich, in eine andere Situation als Deutschland. Das glaube ich schon.
Ja gut, aber Frankreich ist ja eh auch mit so kleineren Vereinen wie Toulouse oder Le Havre, die haben ja Nachwuchsschulen, das ist ja sehr Wahnsinn.
Rennes. Ja, aber das kommt ja von irgendwo. Ich meine, und wenn man sieht, wie viele gute französische Talente die in die erste Liga in Frankreich spielen mit 18, 19, 20, die siehst du ja dann in Deutschland nicht so viele. Also so da ist eine andere, sag mal, Aufbau. Ich glaube, Deutschland auch, ich glaube, das war damals unter Klinsmann und so, wo man die Akademien, sag mal, mehr gestützt haben und da kam ja ein Schub. Ich glaube schon, dass DFB und DFL und die Vereine sehen muss, wie kann man mehr Talente irgendwie entwickeln und was ist der Weg. Aber da bin ich sicher, dass viel klügere Leute als ich darüber denken, wie man das macht.
Weiß ich nicht, weil du hast ja so einen Background. Was würdest du denn als erstes machen, wenn du Entscheidungsträger wärst, was Sport, Anlagen, Infrastruktur in Deutschland?
Also wenn ich Politiker wäre, was ich ja nicht bin, hätte ich erstmal ganz ehrlich versucht herauszufinden, was ist der Wert von Sport, wenn es geht um Kinder, die aktiv sind. Ich glaube, auch in Migration ist der beste Weg. Leute, die zum Land kommen, ist der Sport der einfachste Weg. Und dann wirklich ehrlich sehen, was ist eigentlich passiert mit der Infrastruktur in deutscher Städten. Und damit linkt wieder, glaube ich, dass eine Olympische Spiele in Deutschland zum Beispiel 36, dass man irgendwie so einen Sammlungspunkt hat, dass man arbeitet in eine Richtung, die ein Riesen-Event sein soll. Mit Sport und Deutschland wäre das super, super wichtig, dass man wieder so einen Lichtturmprojekt hat, die Leute engagieren. Man hat es auch bei der Euro gesehen, dass, obwohl das Wetter schlecht war, 4 Wochen lang war die Stimmung in Deutschland gut. Und man hat es in Paris gesehen, bei den Olympischen Spielen, wo alle waren dagegen und das wird nicht gut. Und das war ja fantastische Spiele. So ich glaube, dass der Sport generell für die Stimmung in einem Land und auch für so einen positiven Schub eine viel größere Rolle spielen kann, als man heute als Politiker sieht. Also die Politiker haben ja keinen einfachen Job, aber man muss, glaube ich, ein bisschen mehr die Dinge tun und weniger reden, sodass dass man irgendwie einen Unterschied sieht. Und ich glaube, der Sport, denk mal selber, ich meine, wie wäre die Wochenenden ohne Bundesliga? Das wäre ja super langweilig.
Ich wäre verarmt und arbeitslos.
Nee, du hättest einen anderen Entertainment gemacht, aber wie viel Kraft hat die Bundesliga nicht auf Städte, Familien, Leute, wo man medienmäßig dann deckt und was redet man nicht darüber und was für Engagement ist es nicht von Fans und so. Wenn du das ganz wegnimmst, total wegnimmst, sagst, das existiert nicht mehr, guck mal, was da verloren geht. Ich glaube, Sport ist, Leute wollen mehr Freizeit. Was machst du in die Freizeit? Ich meine, Sport ist ein Teil davon und speziell für Kinder, glaube ich, das auf jeden Fall für mich war das so, ich glaube auch für meine Kinder, ist das Teamsport spiegelt ja so ein bisschen dein Leben. Ne? Du bist in ein Team und du musst da Leistung bringen, aber deine eigene Leistung muss auch irgendwie passen zu den anderen und du spielst mit Leuten, die du magst, nicht mag, Leute, die sind besser, schlechter und wie du dich dann einbringst, ist ja genauso wie später im Arbeitsleben. Ich meine, und ich glaube, für die Sozialintelligenz und für wie du dich verhalten soll, hat der Sport und Teamsport speziell, glaube ich, eine viel größere Rolle, als vielleicht viele Leute sehen.
Was ist für dich wichtiger bei Menschen, Talent oder Leistung?
Na gut, das hängt ja ein bisschen zusammen. Ich glaube, das Talent alleine bringt überhaupt nichts, sondern es ist die Einstellung, was du mit deinem Talent tust. Und im Arbeitsleben ist es ja so, dass du suchst die Menschen, die andere Menschen gut machen. Also der Multiplikator für jemanden, der gute Stimmung schafft, der andere engagiert, ist ja viel, viel größer, als wenn ein Einzelgänger super gut ist. So in meinem Job guckst du für die, die du siehst, einen Multiplikatoreffekt haben, außer sich selber. Und das ist vielleicht so auch beim Trainer, dass welche Spiele machen die anderen gut. Ich meine, wenn du nur dribbelt und dribbelst und dribbelst, da musst du sehr gut sein, wenn das eine Wirkung haben soll. Aber wenn du andere, sag mal, helfen kann und unterstützen kann und mit Pässe und mit deiner Aktion die anderen besser macht, dann hast du ja gewonnen. Und so ist es ja auch im Leben. Ich meine, du suchst ja für die, wo dein eigenes Leben einfacher macht, weil die einen Multiplikatoreffekt hat, weit über sich selber.
Also so stellst du auch ein bei Adidas?
Ja gut, ich habe nicht gar nicht so viel eingestellt, weil hier waren so viele, so das ging mehr um die zu finden, die diese Eigenschaften haben. Ich mag nicht Leute von außen einzustellen, weil in Schlüsselpositionen soll alles eigentlich intern kommen, weil wir haben 70.000 Angestellte und es wäre sehr, sehr komisch, wenn wir uns selber nicht rekrutieren können nach oben. So, ich glaube, bis jetzt in alle Schlüsselpersonen, die letzten 3 Jahre, wo ich hier war, haben wir das nur intern rekrutiert. Und das muss auch der Philosophie sein, dass wenn du hier reinkommst, hast du die Möglichkeit, nach oben zu kommen, wenn du gut bist und dass man nicht dann, die große Position dann plötzlich von außen holt. Das wäre nicht richtig.
Mhm. Weil du gesagt hast, was die Leute begeistert und wo vielleicht, damals hast du gesagt, als wir zusammengesessen haben, was kann Joy und Fun ausstrahlen. Frauenfußball, ganz viele Sponsoren sind total interessiert, ein Teil auf dieser Reise zu sein, die ja jetzt schon losgegangen ist, aber die unheimlich viel Fahrt aufgenommen hat. Ist das auch was, wo du sagst, unbedingt Adidas, ja. Unternehmen, Björn Gulden, ja. Da will ich dabei sein?
Ja, gut, also eines ist ja so, dass in viele Länder, speziell in den USA, fangen ja mehr Mädels an, Fußball zu spielen als Jungs. So, das hat ja wieder diese Wirkung, die wir gerade gesprochen haben, die Wichtigkeit von Sport, was ja gut ist für einen Fußballer und auch kommerziell. Ich glaube, wenn man die Nationalmannschaften sieht, ist es fast auch überall so, dass die ziehen dann einen großen, sag mal, Zuschauermenge im Fernsehen und im Stadion. Das Problem bis jetzt war die Ligen, dass man dann nicht schafft, diese Euphorie von der Nationalmannschaft und der Europameisterschaft und Weltmeisterschaft in die Ligen zu bringen. Und ich glaube, da liegt ja die Aufgabe auch bei euch. Ich meine, die Medien decken ja Frauenfußball und Frauensport generell nicht gut genug. Ja. Und ich glaube, wir als Sponsoren und sag mal Sportromantiker, ihr als Medien, müssen dann Wege finden, wo wir das Produkt Frauensport und speziell jetzt dann Fußball noch attraktiver macht. Das wird kommen. Die Frage ist nur, in welche Geschwindigkeit und wie viel wir, sag mal, Sponsoren und ihr als Media das auch pusht.
Ja. Aber wie unterscheidet sich denn jetzt aus Adidas sich die Vermarktung von Frauen- und Männerfußball?
Na gut, der kommerzielle Seite oben ist ja ein Riesenunterschied. Ich meine, die sag mal, Markenattraktivität von den Herrenspieler liegen ja immer noch weit über die Damenspieler. Ich meine, und das siehst du ja auch im Stadion, das siehst du auch im Fernsehen, so das hängt ja irgendwie zusammen. Aber was wir sehen, ist, dass in vielen Ländern, dass man jetzt Stars wieder, sag mal, aufbaut in Frauenfußball und die Medien ziehen das dann hoch und dann kommt ja auch die Interesse. Du weißt ja selber, dass viele von den Stars im Sport wird ja vermarktet, nicht nur mit Fußballschuhen. Also der Fußballschuhmarkt ist ja ein bisschen begrenzt, weil du gehst ja nicht mit Stollen auf die Straße. Aber wir nützen ja mehr und mehr von den Fußballer und Fußballerinnen auch dann im Lifestyle. Und das ist ja so, wenn du Stars aufbauen kann, wie Vicky oder Trinity oder Lamin, dass du die dann in deiner Vermarktung in Social Media, aber auch in andere Activations dann auch auf die Mode setzt. Und das sieht man, dass jetzt mehr und mehr von den Frauen Fußballerinnen auch da einen Ausstrahlungskraft hat, die auf jeden Fall in den eigenen Ländern und langsam auch über die Grenzen dann zieht. Und dann kommt es ja im Lauf automatisch.
Köln ist zurück als Adidas-Team. Mhm. Schalke ist aufgestiegen. Wahnsinns-Verkaufszahlen.
Ja.
Spieltag
2. Ist cool, oder?
Retro, ne? Viel Retro. Was, also die Trikots, ne, die jetzt so verkauft werden. Also ich sag mal schlicht, nicht Retro, sondern sehr, sehr klar. Also jetzt du kannst mich da gerne korrigieren als
Chef. Ja, okay.
Zweiter Spieltag ist direkt Schalke Bayern. Geht dir das Herz auf, wenn die beiden dann wieder gegeneinander spielen?
Also generell geht mein Herz auf, wenn Bundesliga anfängt. Ich war ja, muss ja zugeben, ich war ja 9 Jahre bei BVB. Also ich war ja BVB-Fan, ne? Ich meine, muss man ja zugeben. Und habe ja da etwas miterlebt, was im Stadion da irgendwie Gänsehaut pur ist. Und dann kommst du zu Adidas und dann bist du wieder zurück zu Bayern, weil ich war ja Bayern in die 90er Jahre und davor war ich ja der Club in Nürnberg. So, ich bin ja leider dann nicht der, was soll ich sagen, leider bin ich ein Fan, der so ein bisschen rumgestiegen hat. Aber wenn du die deutsche Stadien generell siehst, und jetzt hast du Schalke genannt, ich meine, auch in die zweite Liga, der Stimmung, unfassbar. Ich meine, wenn du nach Köln gehst, das Gleiche. Ich meine, und das ist ja das Schöne im deutschen Bundesliga, dass die Stadien sind voll und die Stimmung ja generell super, super gut. Und ergo ist ja das Produkt Bundesliga auch vergleichbar mit anderen Ligen, weil nicht in alle anderen Ligen sind die Stadien voll, und nicht in alle anderen Ligen sind die Stadien so, sagen wir mal, gemütlich oder so sicher und so Spaß wie in Deutschland. So die Bundesliga ist ein unfassbar gutes Produkt. Und da muss man ja die Liga und auch die Vereine loben, weil das war ja nicht immer so. Man kann ja zurückgehen, so die gute Zeiten im deutschen Fußball, da war bei Bayern München in Olympiastadion der Stadion nicht voll. Ich meine, und das meine ich damit, dass die Liga hat sich entwickelt und die Vereine sind gut geführt. Ich glaube, dass der Zukunft für die Bundesliga auch international riesengroß ist. Ich meine, und da sind wir super, super happy dabei zu sein. Und klar, wenn es jetzt anfängt, hast du wieder etwas, was du dann am Wochenende gucken kann und ins Stadion gehen, Fernsehschuh euch anschauen und dann diskutieren wir wieder, warum, wieso und dann fängt das Ganze wieder an.
Wir fragen Harry Kane dann mal nach der Torfabrik, wenn er getroffen hat.
Der wird damit zufrieden sein. Du musst die Torwärter fragen oder die Verteidiger, die werden sich beschweren.
Ja, das machen wir auch. Vielleicht am Abschluss noch eine Marken- oder Marketingfrage, weil du sagst, der Fußballmarkt ist begrenzt, ne? Also man muss weit darüber hinausdenken. Mhm. Was ist denn, geht dir das Herz auf, wenn du, ich sage jetzt mal, einen 14-, 15- oder 16-jährigen Jungen oder ein Mädchen siehst, die jetzt noch gar nicht so viel mit Sport zu tun haben, vielleicht nicht viel mehr machen als Schulsport, aber die schon in Adidas von oben bis unten so ein bisschen mit deinem Brand rumlaufen. Habt ihr dann das Ziel erreicht sozusagen, also über den Sport hinaus?
Also ich habe ja das Glück, dass viele Leute tragen auch unsere Produkte. So wenn du, wie gesagt, auf einen Flughafen oder in Zug oder in die Stadt läufst, siehst du ja viele mit deinen Produkten und das siehst du ja auch. Und das gibt ein gutes Gefühl. Wenn du dann um die Welt reist und du stehst in Tokio oder du stehst in Ho Chi Minh oder du stehst in Mexico City und du siehst das auch da, dann kriegst du schon so ein stolzes Gefühl. Weil das ist ja die Geschichte Adidas, wenn man denkt, dass hier in Herzogenaurach hat dann die Dassler-Brüder zusammen angefangen, Schuhe zu machen, die ja nur für den Sportler war. Ich glaube nicht, dass die irgendwie auf Mode gedacht haben unter dem Namen Dassler. Und dann haben sie so aus Leichtathletik und Fußball dann etwas kreiert, was plötzlich jetzt modemäßig die Welt eigentlich, sag mal, super wichtig ist, überall. Das ist schon eine unfassbare Geschichte und das in 77 Jahren aus einem kleinen Dorf hier in Franken. Ne? Das ist, das gibt dir schon so ein bisschen Gänsehaut. Und dann zu wissen, dass es so viele Chefs von Adidas war es ja nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele überhaupt, 10 vielleicht, dass du dann ein von die sind, die dann die Ehre hatte, das zu führen. Das ab und zu machtest du so ein bisschen stolz.
Welches Spiel guckst du als erstes live?
Du fährst ja hier 90 Minuten, bist du im Stadion. Und dann habe ich das Glück ab und zu, ich darf dann hinter Uli und Kalle sitzen und zuhören. Und das ist genauso gut Unterhaltung, wie das Spiel anzuschauen. Das ist, ich muss auch sagen, wenn ich das darf, am Ende, es gibt einen Grund, dass Bayern München so Erfolg hat. Das ist diese sportliche Kompetenz in diese Führung, wenn du da reingehst. Und die sind ja fast Weltmeister, alle, die da sind. Die machen es ja, weil die so eine unfassbare Liebe haben zum Verein mit Kompetenz. Und das ist schon, glaube ich, einmalig in die Welt, was da für Kontinuität sitzt.
Mhm. Obwohl Uli Hoeneß ja manchmal auch so ein bisschen übers Ziel hinausschießt, ja, wenn er jetzt Max Eberl auf die Lichtung stellt und sagt, ja, mal gucken, ob es da weitergeht oder nicht. Ein halbes Jahr später ist alles schon wieder ganz anders. Das ist ja auch sehr spannend. Ne? Also.
Aber das ist sicherlich Teil von seiner Persönlichkeit. Aber ich glaube, Uli hat nie etwas gemacht, um nicht den Verein besser zu machen. Ne? Also ich glaube, der hat gute Intention mit alles, was er macht. Und ich glaube, der ist wahrscheinlich der leidenschaftliche Fußballmensch, die es gibt.
Nehmen wir das als Schlusswort.
Gerne.
Vielen Dank, Björn. Viel Spaß gemacht. Du reist jetzt weiter, glaube ich, schon wieder mit dem Flugzeug irgendwo hin und dann gucken wir mal, in welchen Adidas-Store du als nächstes gehst. So, das war Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media in Kooperation mit Kreuz und Partners, dem unabhängigen Vermögensverwalter von Profis und Machern im Sport. Danke, dass ihr zugehört oder zugesehen habt, überall, wo es Podcasts gibt oder in langen Auszügen auch bei Sky. Tschüss.
Das war Spielmacher.
Spielmacher.
360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.